Willkommen bei Lebensbrot, Predigten und Andachten als Nahrung für die Seele.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier heute Abend sein kann. Und ganz kurz zu mir, wie bekannt, mein Name ist Albrecht Kellner. Ich bin geboren und aufgewachsen in Namibia. Und bin mit 19 Jahren, war es glaube ich, nach Deutschland gekommen zum Studium der Physik, weil ich wissen wollte, was die Welt im Innersten zusammenhält, wie Goethes Faust gesagt hat. Also ich war ein Sinnsuchender. Ich wollte den Sinn des Lebens finden und ich werde nachher noch ein bisschen davon erzählen, wie ich das versucht habe und welche krummen Wege ich gegangen bin. Und nach dem Diplom, in Göttingen war das, bin ich nach Amerika mit einem Stipendium. Und zwar nach Südkalifornien in San Diego, eine der schönsten Städte der Welt. Und dort bin ich zu meiner großen Überraschung Christ geworden, im Christsein fündig geworden. Ich hätte das nie gedacht. Ich hätte gedacht, überall in fernöstlichen Weisheitslehren, im Buddhismus oder in der Theosophie oder wo auch immer, dass das ausgerechnet im Christsein passiert ist, das wundert mich heute noch. Da bin ich heute also echt happy. Da kann man tatsächlich den Sinn des Lebens finden. Das habe ich nicht gewusst. Ja, dann ging es wieder zurück nach Deutschland, nach Göttingen, wiederum zur Promotion und dann ging es in das Berufsleben. Das darf man heute ja fast nicht mehr sagen oder vielleicht bald wieder. Ich war in der Kernenergieindustrie erstmal tätig und ich sage immer, ich war bei den Guten. Ich habe Sicherheitsanalysen gemacht, also ich habe aufgepasst, dass da nichts passieren kann. Und dann ging das aber den Berg runter und dann musste ich mir einen neuen Beruf suchen und ich kam dann zur Raumfahrt. Deswegen bin ich eben oder sind wir in der Nähe von Bremen. Bremen ist ja das Zentrum der europäischen bemannten Raumfahrt. Und dort war ich lange Zeit zuständig. Das heißt, alles, was Rechner an Bord von Raumstationen oder Raumfahrzeugen betrifft. Und der Rechner, der die Lage der internationalen Raumstationen steuert, der kommt tatsächlich aus meiner Schmiede, aus Bremen. Bin ich ganz stolz drauf, nicht? Er funktioniert immer noch. Und das war also dann die Aktivität, da habe ich viel Nerven dafür gelassen. Aber wie gesagt, er funktioniert. Ja, und dann war ich zum Schluss stellvertretender technischer Direktor der Firma. Mein Chef, der technische Direktor, der war zuständig für den Start der Ariane-Rakete in Kourou. Und der musste seine Hand dafür ins Feuer legen, dass alles gut geht und dass das Ding starten kann. Wenn er Angst hatte und sagte, also lieber noch mal hingucken, dann kostete jeder Tag Verzug einige Millionen Euro. Wenn er zu früh starten ließ und das Ding kam runter, da war das gleich eine Dreiviertelmilliarde weg. Also ich sage immer, der hatte so eine verkohlte Hand schon, immer als ein Feuer lichtet. Ja, und dann ging es in den wohlverdienten Ruhestand. Ich war noch eine Zeit lang dann Berater der Firma. Und jetzt bin ich eben unterwegs mit diesen Vorträgen und schreibe Bücher und Videos und so weiter und so fort. Bin verheiratet mit der wunderbaren Frau da unten und der Vater von zwei erwachsenen Söhnen. So viel dazu. Jetzt zu dem Thema, die Erforschung des Weltalls, Hinweise auf Gott, Fragezeichen. Und ich beginne mal einleitend mit der Frage, die ich ab und zu höre, wie können Sie als Physiker Christ sein? Und zwar mit zwei Begründungen. Erste Begründung, als Christ muss man glauben. Das heißt, Dinge blind für wahr halten, die man nie beweisen kann. Wie können Sie als Physiker das über sich ergehen lassen? Schlimmer noch, man muss doch Dinge für wahr halten, die im Widerspruch zur Naturwissenschaft stehen. Und darauf möchte ich mal eingehen. Zunächst mal die zweite Aussage, die stimmt. Aber nur in Bezug auf die inzwischen überholte sogenannte klassische Physik. Seit 100 Jahren hat sich ein gewaltiger Umbruch zur sogenannten modernen Physik ereignet und für die gilt, deren Erkenntnisse sind deutliche Hinweise auf die Korrektheit der biblischen Aussagen, sofern sie naturwissenschaftlichen Kontext haben, und auf Existenz und Wesen eines Urhebers. Der zweite Punkt, beziehungsweise eher der erste, Nummer eins, als Christ muss man glauben, dieses Argument beruht schlicht und ergreifend auf einem Missverständnis des Christseins. Und ich möchte mal auf diese beiden Argumente jetzt eingehen und ich beginne mal mit dem zweiten. Das heißt also, schlimmer noch, man muss Dinge für wahr halten, die im Widerspruch zur Naturwissenschaft stehen. Und ich beginne mal jetzt ein bisschen einzutauchen in die moderne Physik. Keine Angst, das wird also keine Vorlesung über Physik, sondern es ist leicht zu verdauen. Ich rede zunächst mal über die Entstehung des Universums. Seit Jahrtausenden war der Gedanke, dass das Universum einen Anfang gehabt haben könnte, für Naturwissenschaftler völlig inakzeptabel. Man war allenthalben der Auffassung, das Universum ist ewig. Das hat keinen Anfang und das hat kein Ende. Und deswegen auch die Aussage gleich im ersten Satz in der Bibel, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das kann ja nicht stimmen und dementsprechend ist auch die ganze Bibel eigentlich nicht zu akzeptieren. Ja, bis die Physik im November 1915 eine ganz dramatische Wende nahm. Was war passiert? Dieser freundliche Gentleman hatte seine Aufwartung gemacht und er hat seine allgemeine Relativitätstheorie veröffentlicht und was dabei rauskam, das hat ihn selber verblüfft. Sie müssen wissen, die allgemeine Relativitätstheorie, die stellt sich dar als ein Sammelsurium von Gleichungen, die ganz schwer zu lösen sind. Aber man hat sie gelöst und dann war man total verblüfft. Denn die Lösung zeigt ein Folgendes, es gibt einen Anfang. Und zwar sind dort sind Raum, Zeit, Energie und alle Materie buchstäblich aus dem Nichts hervorgebrochen und das Ganze dehnt sich seitdem aus. Das waren die Lösungen, die das zeichnen. Zunächst mal nur rein theoretisch. Und dieses Nichts ist weniger, als Sie vielleicht denken. Da gab es nicht nur keine Materie und keine Energie, sondern keinen Raum und keine Zeit. Das heißt, auch die Zeit fing da erst an und der Raum fing da erst an. Übrigens dieses Nichts, aber da komme ich nachher noch drauf zurück, das ist nichts, wo nichts drin ist, sondern es ist nur für die Physiker nicht einsehbar. Nicht? Aber da komme ich nachher noch drauf. Ja, diese gelben Punkte, das sind die drei Grundpfeiler der modernen Kosmologie, da komme ich nachher auch wieder drauf zurück. Kein Physiker wollte das zunächst wahrhaben. Also wie schon gesagt, selbst Einstein nicht. Das war für ihn zu weit abseits vom physikalischen Mainstream, von der Scientific Correctness. Und dann gab es noch andere Physiker, und zwar Physiker atheistischer Couleur. Ganz prominent der Physiker Fred Hoyle. Der hat gesagt, das darf nicht wahr sein. Warum? Der hat gesehen, das ist ein Schöpfungsakt. Das ist ein Hinweis auf einen Schöpfer. Und er war Atheist. Und er hat dann spöttisch gesagt, als man noch diskutierte, kann das sein oder nicht, hat er spöttisch gesagt, also wie kann sowas sein, sowas Blödsinniges, so ein Big Bang, so ein Urknall. Witzigerweise haben sich genau diese Ausdrücke, Big Bang, Urknall, eingebürgert als Bezeichnung für dieses Phänomen. Ja, zumindest war jetzt also die Diskussion los und die Physiker waren wirklich am Wühlen und am Diskutieren. Und es hat 14 Jahre gedauert, bis man den ersten Hinweis bekam, und zwar letztlich entdeckte man zweierlei. Zunächst mal die Fluchtbewegung der Galaxien. Sie müssen sich vorstellen, die Theorie sagt voraus, dass der Raum sich ausdehnt und in dem sich ausdehnenden Raum schwimmen die Galaxien sozusagen mit und entfernen sich dementsprechend immer weiter voneinander. Und die Physik sagt, oder die Gleichungen sagen, je weiter die Galaxien weg sind von uns, desto schneller bewegen sie sich weg davon. Und das hat man entdeckt. Das war Edwin Hubble 1929, also 14 Jahre nach Veröffentlichung der allgemeinen Relativitätstheorie. Und das ist hier so eine typische Grafik, wo man die Entfernung aufgetragen hat gegen die Geschwindigkeit. Und man sieht, je weiter weg, desto höher die Geschwindigkeit. Also das stimmte schon mal. Und dann fehlte aber noch ein Hinweis, den man hätte sehen können müssen. Und zwar im Moment dieses Urknalls, dieses Schöpfungsakts, ist ja, dass die ganze Energie des Weltalls mit einem Moment ins Leben gerufen worden. Und das muss ein gewaltiger Lichtblitz gewesen sein. Und dessen Überreste müsste man heute noch sehen können. Gut, das Universum hat sich ausgedehnt und die Energiedichte ist natürlich dann runtergegangen, aber man müsste noch ein bisschen was sehen. Die Überreste müsste man sehen und man hat auch berechnet, wie hoch diese Energiedichte ist und dann hat man es gefunden. Und zwar Arno Penzias und Robert Wilson viel später, 1964, die bekamen ziemlich kurz danach alle einen Nobelpreis dafür. Denn das war letztlich das letzte Indiz, dass man hatte, dass diese zunächst nur theoretische Vorhersage, dass alles aus einem Moment entstanden ist, dass es so ein Schöpfungsakt ist, das wurde jetzt verifiziert. Und damit war endgültig klar, es gibt einen Anfang. Und jetzt war die Frage nach dem Ursprung eröffnet. Nicht? Jetzt fing man an zu grübeln, wo kommt denn das her? Und die Frage gab es für die Physiker vorher noch nicht. Also die sind seit etwa, also wie viel sind das, 75 Jahre, 80 Jahre, sind die da am Grübeln. Die Frage ist, was oder wer ist die Ursache? Und jetzt gibt es Leute, die relativ schnell daherkommen und sagen, ganz klar, die Ursache ist klar, es ist Zufall. Nee. Vertreter der Evolutionslehre sagen das besonders gerne, denn das passt in ihr Gesamtkonzept, dass ja alles per Zufall entstanden ist. Und da gibt es auch einige Christen, die das auch sagen und deswegen den Urknall ablehnen. Nicht? Weil die Folgerung ist Zufall, das heißt also kein Gott. Und deswegen lehnen die den Urknall ab, aber eigentlich ist das alles nicht nötig, denn kein Physiker würde dem zustimmen, dass das per Zufall ist. Und das möchte ich mal kurz erklären, warum das so ist. Zufall ist eine Beschreibung von Ereignissen, deren Ursache wir nicht kennen. Es ist nicht etwas, was etwas hervorrufen kann. Nicht? Wenn ich einen Würfel werfe, so einen Spielwürfel, dann kommen jetzt die Naturgesetze ins Spiel. Je nachdem, in welche Richtung ich den Würfel werfe und wie schnell und was die Zähigkeit des Bodens ist, wo der Würfel drauf fällt, wird der Würfel ein bisschen hin und her schwingen, ein bisschen herfallen und schließlich wieder stehen bleiben mit der 6 vielleicht nach oben. Aber was das bewirkt hat, das sind die Naturgesetze, entsprechend der Richtung, Geschwindigkeit, mit der ich geworfen habe. Es sind die Naturgesetze, es ist nicht der Zufall. Und wenn ich 10-mal hintereinander eine 6 würfle, dann ist das immer noch nicht der Zufall, der das hervorgerufen hat, sondern die Naturgesetze. Nicht? Das müssen wir wissen. Also das ist nur eine Beschreibung. Wir sagen, das ist Zufall. Aber dieser Zufall kann nichts hervorrufen, weil es nur eine Beschreibung ist. Nicht? Und selbst wenn man jetzt unterstellen würde, was falsch ist, dass der Zufall etwas hervorrufen kann, dann muss man feststellen, der Zufall macht keinen Sinn, ohne dass Dinge vorhanden sind. Ich nehme mal an, ich komme nach Hause und sage meiner Frau, hör mal, ich habe zufällig Herrn Müller auf der Straße getroffen. Da macht die Aussage zufällig nur Sinn, wenn es mindestens 2 Objekte gibt. Herr Müller und meine Wenigkeit. Nicht, wenn da niemand ist, macht der Zufall keinen Sinn. Das heißt, der Zufall setzt voraus, dass schon Dinge vorhanden sein müssen, die müssen geschaffen worden sein. Das heißt, der Schöpfungsakt muss schon passiert sein. Das heißt, der Zufall kommt zu spät als Mutter des Universums. Ich hoffe, das ist so halbwegs nachvollziehbar gewesen. Aber es ist jedenfalls der Wahnsinn, dass da jemand sagt, das ist Zufall. Nicht? Den sollte man vor Ohrfeigen hauen. dass er wach wird und nachdenkt. Ja, jetzt gibt es aber noch ein paar schlaue Leute, die sagen, ich kenne mich aus in der Quantenphysik. Und da kann man zeigen, dass es doch Zufall ist. Und zwar ist es so, dass es gibt das sogenannte Quantenvakuum. Das heißt, die Aussage ist, und zwar hat das ein ganz toller Physiker herausgefunden, Paul Dirac, einer der besten Physiker, die wir jemals hatten, der hat festgestellt, zunächst rein theoretisch, Vakuum ist in Wirklichkeit kein Vakuum, sondern da springen ständig Teilchen und Antiteilchen raus und die vernichten sich gegenseitig und verschwinden sofort wieder. Aber das brodelt ununterbrochen. Und dann sagen die Leute, einige dieser Teilchen haben keinen Partner gefunden, mit dem man sich vernichten kann. Die sind übrig geblieben. Und diese übrig gebliebenen Teilchen, die bilden jetzt die Materie des Universums. Und deswegen ist das natürlich zufällig, denn diese Teilchen sind ja zufällig rausgesprungen. Nun, diese Argumentation ist auch wieder ad absurdum zu führen, denn sie verkennt, dass dieses Quantenvakuum ein Gebilde in Raum und Zeit ist. Das heißt, Raum und Zeit müssen bereits erschaffen worden sein. Der Schöpfungsakt muss schon gewesen sein. Nicht? Das heißt, der Zufall kommt auch bei dieser Argumentation als Ursache zu spät. Da kommt man nicht raus. Das heißt, hier haben wir schon einen ersten Hinweis, dass es möglicherweise ein Schöpfer ist, der dahinter steckt. Aber wir sind noch nicht ganz so weit. Die Argumentation geht weiter. Wir gucken zunächst mal, was sagt Stephen Hawking. Stephen Hawking ist ja sicherlich bekannt, nicht, dass dieser Physiker im Rollstuhl ist gestorben. Und der hat gesagt, es gibt gar keinen Ursprung. Und ich zitiere ihn mal. Ach so, das habe ich noch hinzugefügt. Es gibt in der Tat keinen Ursprung, der im Rahmen der Physik erklärbar wäre. Das hat er nicht gesagt, aber das habe ich dazu getan. Ich zitiere ihn mal. Er sagt, und das ist jetzt ein bisschen kompliziert, ich werde es nachher leichter sagen, weil die Zeit selbst erst mit dem Urknall begann, ist dies ein Ereignis, das nicht durch etwas oder jemand verursacht worden sein kann. Nicht? Und zwar, ich habe den wieder hinzugefügt, innerhalb der Zeit. Denn die Zeit, die begann ja erst mit dem Urknall. Das heißt, da kann nichts innerhalb der Zeit das hervorgerufen haben. Jetzt mal ein bisschen anders ausgedrückt. Die Ursache liegt ja vor dem Urknall. Nicht? Das ist ja eine Ursache, ist immer davor. Vor mit Anführungsstrichen, denn da gab es keine Zeit, aber nehmen wir das mal so an. Die Ursache liegt vor dem Urknall und das heißt außerhalb von Raum und Zeit, denn die Ursache hat ja erst Raum und Zeit erschaffen. So, wenn wir das gecheckt haben, dann müssen wir noch begreifen, die Physik kann nur Phänomene beschreiben innerhalb von Raum und Zeit. Das heißt, die Physik kann nichts über diese Ursache aussagen, nicht? Und das hat also Hawking verstanden. Das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, die Physik konstatiert, dass es einen Ursprung gibt, aber dieser ist außerweltlich, nicht? Der ist nicht innerhalb der Welt, die ja definiert ist durch Raum und Zeit und so weiter, sondern sie ist außerweltlich, das heißt außerhalb der Darstellungsmöglichkeiten der Physik. Und damit bin ich am Ende dieses Vortrags angelangt und wir können nach Hause gehen. Denn weiter kann es die Physik nicht helfen. Oder doch? Kann die Physik, das kann man zumindest fragen, vielleicht zumindest einen Hinweis darauf geben, was dieser außerweltliche Ursprung ist? Und das wird jetzt sehr spannend. Sie kann es, und zwar folgendermaßen, nur indirekt. Indem sie eine Informationsquelle beglaubigt, also sagt, diese Informationsquelle, die ist wirklich gut, der kann man trauen, und diese Informationsquelle, die sagt aber ihrerseits etwas über einen außerweltlichen Ursprung aus. Und jetzt möchte ich mal jetzt vorführen, es gibt eine einzige Informationsquelle auf diesem Planeten, die durch die moderne Physik beglaubigt ist. Und zwar, weil diese drei Grundpfeiler der modernen Kosmologie, die ich am Anfang gezeigt habe, die kannte diese Informationsquelle schon vor 3500 Jahren. Bevor sie von der Physik heute entdeckt wurde. Das ist eine heftige Beglaubigung. Woher wusste die das, nicht? Diese Informationsquelle? Da muss was dahinter stehen. Der kann man glauben, nicht? Weil heute die Physik sagt, das stimmt. Und das möchte ich mal jetzt im Einzelnen vorführen, um uns zwar wieder in Gedächtnis zu rücken, was sind die drei Grundpfeiler der modernen Kosmologie? Erstens, es gibt einen Anfang. Zweitens, alles ist aus dem Nichts entstanden. Und drittens, das Weltall dehnt sich seitdem aus. Was sagt diese Informationsquelle dazu? Es gibt einen Anfang, da gibt es einen Satz, der heißt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Alles ist aus dem Nichts entstanden, da gibt es einen Satz in dieser Informationsquelle, die da heißt, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem, nicht für die Sinne wahrnehmbarem geworden ist. Und dann das Weltall dehnt sich seitdem aus, das ist eine interessante Geschichte. Immer wenn in dieser Informationsquelle von der Erschaffung des Weltalls gesprochen wird, handelt es sich um einen andauernden, expansiven Vorgang. Das liest sich in der Sprache dieser Informationsquelle, das ist eine alte Informationsquelle, folgendermaßen, Gott ist es, der den Himmel ausspannt wie ein Schleier. Ausbreitet wie ein Zelt. Nicht gründet, sondern ausbreitet. Das ist ein dynamischer Prozess. Das liest man bei so einem alten Propheten namens Jesaja. Man liest es auch in anderen Büchern, bei Hiob und im Psalm und beim Propheten Sacharja und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ganz, ganz konsistent. So, und jetzt haben wir folgende Folgerung. Diese Informationsquelle, die auf diese Weise letztlich beglaubigt wird, die konstatiert eine außerweltliche Ursache. Nämlich steht ja hier, es ist Gott. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet sind. Gott ist es, der den Himmel ausspannt und so weiter und so fort. Nicht? Das heißt, sie weist auf einen personenhaften Schöpfer, Gott. Und spätestens jetzt wissen wir, was diese Informationsquelle ist, nicht? Das ist die Bibel. Und das ist, wenn man sich das ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, schon erstaunlich. Es gibt keine andere Informationsquelle, keine andere heilige Schrift oder was auch immer aus irgendwelcher Religion, die genau das sagt, die das wusste. Die Folgerung: die allgemeine Relativitätstheorie bestätigt die Glaubwürdigkeit der Bibel, sofern es um naturwissenschaftliche Aussagen geht, weil sie 3500 Jahre zuvor schon das Ergebnis der allgemeinen Relativität, der allgemeinen Relativitätstheorie kannte. Vielleicht bekannt von einem oder anderen, John Lennox, dieser berühmte Mathematiker an der Oxford University, der hat ein neues Buch geschrieben, Kosmos ohne Gott, Fragezeichen, und er sagte, dass der Urknall tatsächlich eine Bestätigung der Bibel ist, nicht genau das. Sehr interessant, das zu lesen von ihm. Ja, und das führt jetzt zu dem Gedanken: ist das vielleicht auch ein Hinweis auf die Glaubwürdigkeit der Bibel hinsichtlich dieses außerweltlichen Ursprungs? Nicht das eine, also naturwissenschaftliche Aussagen, da sagt die heutige Physik, man, das ist ja erstaunlich, das stimmt, das ist glaubwürdig. Kann es sein, dass das auch ein Hinweis ist auf die Glaubwürdigkeit dieser Bibel in Bezug auf alles andere, was sie auch noch gesagt hat? Nicht? Das liegt ja zumindest nahe, es ist kein Beweis oder so, aber es liegt nahe. Und das wäre dieser personhafte Schöpfer. Ja, aber da sagen Leute, das kann ja nicht sein. Nicht? Die Naturwissenschaft, der Urknall, die Kosmologie sagt, alles ist aus dem Nichts entstanden. Und im Nichts, da gibt's nichts. Da kann es auch keinen Schöpfer geben. Das ist auch eine Argumentation der Evolutionisten übrigens und dann auch einiger Christen, die sagen, also da folgt dann wieder, dass es keinen Gott gibt. Deswegen müssen wir den Urknall ablehnen. Auch hier gilt wieder, kein Physiker würde dem zustimmen. Und ich habe es schon angedeutet, dass nichts aus Sicht der Physik ist nichts, in dem nichts ist. Also das Nichts aus Sicht der Physik ist nichts, in dem nichts ist, sondern es ist nur für die Physik nicht wahrnehmbar, wie ich schon gesagt hatte, weil sie nur im Rahmen von Raum und Zeit erkennen kann und Theorien bilden kann. Und da vor dem Urknall gab es keinen Raum und keine Zeit. Also da kann die Physik nicht reingucken. Sie kann da nichts wahrnehmen, sie kann keine Aussage machen. Und jetzt gucken Sie mal die Übereinstimmung, also diese Aussage, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare aus nicht für die Sinne Wahrnehmbaren geworden ist. Das ist also die Aussage im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 3. Können Sie nachlesen. Hier übrigens in der Elberfelder Übersetzung, wo dann auch durch eine Fußnote das noch deutlicher dargestellt wird. Und da sehen Sie die Übereinstimmung. Das, was die Physik sagt, sorry, das ist für uns nicht wahrnehmbar, genau das lesen wir in dieser Informationsquelle. Es ist für die Sinne, die in Raum und Zeit nur agieren können, nicht wahrnehmbar. Das ist schon erstaunlich, nicht? Wie diese Übereinstimmung ist, nicht? Ja, und das kann dazu führen, dass man eben sagt, Donnerwetter, wenn das so stimmt, dann stimmt vielleicht auch das, was diese Bibel sagt über die Ursache von allem. Ein personhafter Schöpfer. Nun, trotzdem bleibt die Frage, was hat denn nun wirklich das Universum hervorgebracht? Nicht, okay, hier ist der Schöpfer, aber kann das sein? Und bevor ich weiter rede, werde ich mir einen Schluck Wasser gönnen. Haben Sie etwas Geduld. Ja. So, wunderbar. Also, was kann das für die Physik nicht Wahrnehmbare sein? Nicht? Die Physik sagt, sorry, wir können da nicht reingucken. Was kann das sein? Da heißt es, durch Glauben verstehen wir, das war der Satz von eben gerade, Hebräer Kapitel 11, Vers 3, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Wie geht das denn? Nicht? Was sagt die Physik dazu, dass da etwas durch ein Wort bereitet ist? Also ein Wort, Information, kann doch nicht der Urstoff von allem sein. Das geht doch nicht. Oder vielleicht doch? Und jetzt kommen wir zur Quantenphysik. Das hat also das Weltbild der Physiker total erschüttert. Und auch der Philosophen, würde ich mal sagen, bis heute. Die Quantenphysik, da muss ich jetzt ein bisschen hineinsteigen, aber ich mache das anhand eines Experimentes, was das Wesen dieser Quantenphysik eigentlich sehr gut darstellt. Und das ist das sogenannte Doppelspaltexperiment. Das Doppelspaltexperiment besteht aus einer Elektronenkanone. Das ist einfach ein Gebilde, was so einen Elektronenstrahl rausschießt. Und diesen Strahl schieße man auf eine Platte mit einem schmalen Spalt. Und dahinter ist ein Beobachtungsschirm, dass man gucken kann, wo fallen die Elektronen, wo prallen die auf. Und Elektronen sind ein Teilchen. Übrigens, das geht auch für alle anderen Elementarteilchen und auch für Photonen, also Lichtteilchen, funktioniert genauso. Elektronen sind Teilchen und deswegen erwartet man da so einen schmalen Streifen und das ist auch der Fall. Also Elektronen sind Teilchen. Jetzt hat man gesagt, dann machen wir mal vorne zwei Spalten. Da müssten hinten auch zwei Streifen zu sehen sein, nicht? Mitnichten. Da ist plötzlich ein ganzer Haufen von Streifen zu sehen. Und das kann man nur erklären, wenn man sagt, Elektronen sind gar keine Teilchen, das sind Wellen. Jetzt wird es schwierig. Vor allen Dingen, was ist das Elektron eigentlich, wenn es auf diesen Apparat zufliegt? Ist es jetzt Elektron? Ist es Welle? Ist es Teilchen? Ist es Welle? Ist es beides gleichzeitig? Im Grunde genommen haben wir nur Informationen über die Erscheinungsmöglichkeiten. Und erst wenn es dann in Wechselwirkung mit der Welt tritt, also mit so einem experimentellen Apparat oder indem wir da hingucken durch so einen experimentellen Apparat, dann zeigt es sich entweder als Teilchen oder als Welle. Und darüber grübeln die Physiker seitdem. Und im Grübeln über diese Frage kommt den Physikern immer mehr ein Verdacht, den der Physiker und Nobelpreisträger 2022 Anton Zeilinger folgendermaßen formuliert, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen: Information ist der Urstoff des Universums, der letztlich allem zugrunde liegt. Das ist das, wonach man fragen müsste, was oder wer hat denn das Ganze ausgelöst? Soweit kommt die Physik. Nicht, das ist dieser freundliche Gentleman, Anton Zeilinger, übrigens, wenn man den googelt und seine Videos anhört, die sind wunderbar zu verstehen. Nicht? Da braucht man nicht Physik studiert zu haben. Folgerung, die Quantenphysik sagt, Information ist der Urstoff des Universums, der letztlich allem zugrunde liegt, wie wir es gerade gesehen haben. Und das bedeutet im Klartext, erst kommt die Information daher und dann kommt anschließend die Manifestation als erfahrbares Phänomen. Elektronenteilchen sind zunächst mal nur Information. Mehr kann man dazu nicht sagen. Erst die Information, dann die Manifestation. Und der Anton Zeilinger, wie schon gesagt, macht wunderbare Vorträge. Und einem seiner Vorträge, als er an diese Stelle kam, dann sagt er, haben wir das nicht schon mal gelesen? Und dann zitierte er das Johannesevangelium. Am Anfang war der Logos, die Information, das Wort. Und so weiter und so fort. Und dann endet dieser erste Satz mit, und alle Dinge sind durch den Logos entstanden, durch das Wort entstanden. Sagt ein Physikprofessor. Haben wir das nicht schon mal gesehen? Und diese Aussage stammt von vor 2000 Jahren. Nee. Das heißt, ist das auch wieder ein Hinweis auf die Glaubwürdigkeit der Bibel, was diese außerweltliche Ursache ist. Nee. Denn die Bibel sagt, erst die Information und daraus ist alles entstanden. Und das entdeckt man jetzt allerdings im Kleinsten im quantenmechanischen Bereich, im mikroskopischen Bereich. Ja, und das führt wieder zu der Frage, wenn die auch hier nochmal die Bibel als glaubwürdig erkannt wird durch die moderne Physik, ist dann ihre Aussage, dass es einen personhaften Schöpfer gibt, vielleicht auch glaubwürdig. Übrigens, das ganze Zitat, das kennen Sie sicherlich oder viele von Ihnen. Am Anfang war der Logos und der Logos war Gott. Der Logos war bei Gott und der Logos war Gott. Das heißt, hier nochmal die Aussage, dieses Logos, dieses Wort, dieses auslösende Element, was ist das? Das ist der Schöpfer. Das ist die Ursache. So viel zu der, immerhin, zu der Physik, die darauf den Hinweis macht. So, jetzt haben wir aber das Problem, Ursprung soll eine Person sein. Ich meine, soweit sind wir jetzt durch diese Hinweise gekommen, nicht? Also indirekt sozusagen, die Physik bestätigt die Bibel und die Bibel hat aber auch andere Aussagen und andere Aussagen sind unter anderem, es gibt diesen Schöpfergott. Und das ist natürlich jetzt vielleicht noch nicht so hundertprozentig klar, okay, es gibt diese Hinweise, aber jetzt gibt es wirklich das Verblüffende. Es gibt einen Hinweis aus der Physik selber, dass, wenn es diesen Schöpfer gibt, dass das ein personenhafter Schöpfer ist. Und diesen Hinweis kennen die Physiker erst seit etwa 60 Jahren und verblüfft sie ohne Ende. Und ich möchte es mal vorführen. Und zwar anhand dieser DNA, nicht dieser Informationskette, in diesen Molekülketten, da steckt ja die ganze Information drin, wie ein Mensch gebaut wird, nicht? Und letztlich dementsprechend entwickelt sich der Mensch in bestimmten Rahmen, aber nach dieser Vorgabe. Und ich nenne das mal den biogenetischen Code, der also diese Entwicklung des Menschen ab Geburt im Wesentlichen bestimmt. So, und das Gleiche gibt es für das Weltall. Und ich nenne das mal den kosmogenetischen Code. Übrigens, biogenetischer Code und kosmogenetischer Code, das sind meine Wortschöpfung. Ich bin ganz stolz darauf. Und dieser kosmogenetische Code, der bestimmt die Entwicklung des Weltalls ab Urknall auch in einem gewissen Rahmen, so ähnlich wie beim Menschen. Nur dieser kosmogenetische Code, der besteht nicht aus Molekülen, die gab es damals noch nicht, sondern aus sogenannten Naturkonstanten. Das ist etwas, was die Physiker nicht begreifen können. Es gibt Konstanten, die sie nicht ableiten können irgendwie, die sie nicht begründen können, die sind vorgegeben und die sind konstant in allen Bezugssystemen. Also selbst wenn man schnell, wenn man zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit misst, die kann man messen, indem man ruht, oder man kann sie messen, indem man die Lichtquelle auf einen Zug setzt oder auf irgendeine Rakete und die ganz schnell fliegen lässt, dann ist die resultierende Geschwindigkeit des Lichts nicht Geschwindigkeit der Rakete plus Lichtgeschwindigkeit, sondern es ist immer noch Lichtgeschwindigkeit. Und da grübeln die Physiker drüber, was das sein könnte. Solche Naturkonstanten gibt es nicht. Die Lichtgeschwindigkeit, die Gravitationskonstante, die Elektrizitätskonstante und so weiter und so fort. Die machen diesen biogenetischen Code, den kosmogenetischen Code, im Wesentlichen aus. Und dann gibt es auch noch die Anfangsenergie und Anfangsmasse im Moment dieses Schöpfungsaktes. Und vielleicht kann man die Naturgesetze auch noch dazu nehmen. So, und jetzt kommt es. Man hat festgestellt mit großem Erstaunen, wäre dieser kosmogenetische Code nur um ein winziges anders, und ich habe gesagt, um ein winziges anders, dann hätte es uns nicht gegeben. Dann würden wir hier nicht sitzen. Und das sieht so aus, als ob jemand, in Anführungsstrichen, haarscharfe Feinabstimmung vorgenommen hat, dass diese Konstanten genau den richtigen Wert haben, damit wir heute existieren. Das ist das sogenannte starke anthropische Prinzip. Und ich mache mal ein Beispiel. Die Feinabstimmung von Alpha. Sie wissen ja alle sicherlich noch so, wie ein Atom aussieht. Das hat einen Atomkern und darum schwirren Elektronen. Und das ist das einfachste Atom, das ist ein Wasserstoffatom. Da besteht der Kern nur aus einem Proton und drumherum schwirrt ein Elektron. So, und die Kraft, mit der der Kern das Elektron anzieht und an sich zieht sozusagen, wird durch diese Konstante Alpha bestimmt. Nicht? Das ist diese Kraft. Die sogenannte Dielektrizitätskonstante. Und jetzt kommt's raus. Wenn Alpha nur um einen winzigen Bruchteil zu klein wäre, dann gäbe es keine Atome und weil wir aus Atomen bestehen, gäbe es uns auch nicht. Warum gäbe es da keine Atome? Die Kerne hätten nicht die Kraft, die Elektronen festzuhalten. Die würden also irgendwo im Weltall rumschwirren, es gäbe keine Atome. Nicht? Und weil wir aus Atomen bestehen, würde es uns nicht geben. Also zu klein klappt nicht. Jetzt kommt es aber noch dicker, zu groß. Einen winzigen Bruchteil zu groß, dann gäbe es uns auch nicht. Warum? Die Kerne würden dann, wenn die Kraft zu groß ist, die Elektronen so festhalten, dass sie niemals mal ausbüchsen könnten und um andere Kerne kreisen und so auf diese Weise Moleküle bilden. Dann gäbe es keine Moleküle. Wir bestehen aber aus Molekülen, uns gibt es auch nicht. Das heißt, ob zu groß oder zu klein, in beiden Fällen würden wir hier nicht existieren. Und das heißt letztlich, auf dieser Achse der Zahlen muss genau die richtige Zahl gefunden worden sein. Und es sieht schon sehr danach aus, dass da jemand eine Absicht verfolgt, dass wir hier sein können. Und gut, man kann vielleicht noch sagen, okay, das ist Zufall. Vielleicht kann man das noch sagen. Aber es gibt jede Menge mehr Konstanten, die alle gleichzeitig fein abgestimmt sein müssen. Nicht ungefähr 3 Dutzend, die müssen gleichzeitig, nicht? Wenn da einer von denen ausbüchst, dann wird es schon wieder zu spät. Sie müssen alle gleichzeitig so sein. Und das drückt die Wahrscheinlichkeit des Zufalls auf Null. Das ist kein Zufall. Da steckt eine Absicht dahinter. Das ist ein Hinweis. Wir haben jetzt aber keinen Beweis Gottes im naturwissenschaftlichen Sinne. Das will ich gleich sagen. Im naturwissenschaftlichen Sinne ist ein Beweis immer gekoppelt mit Messungen. Nicht, man misst Temperatur und Druck und Strahlung und so weiter. Und das ist natürlich bei dem Schöpfer nicht möglich. Also der ist nicht, der hat Temperatur und Druck und Strahlung geschaffen. Nicht? Aber man kann das nicht an ihm messen. Ja, das heißt, wir haben einen Hinweis, aber einen starken Hinweis. Hier muss es jemand geben, der uns beabsichtigt hat. Und Absicht, das ist eine personenhafte Eigenschaft. Gar keine Frage mehr. Und das ist natürlich jetzt heftig. Und da grübeln die Physiker, wo die Physiker sind eigentlich ganz neutrale Typen. Die sagen nur, das ist das, das haben wir festgestellt, Punkt. Und jetzt kommen die Philosophen und Ideologen und sagen, was kann denn das bedeuten? Nicht? Und insbesondere Ideologen, die sagen, das scheint ja auf einen Schöpfer hinzuweisen, das darf eigentlich nicht sein, da müssen wir uns was überlegen. Und die Überlegung geht dann in Richtung einer alternativen Interpretation. Und das möchte ich mal vorführen. Also wir hatten jetzt das starke anthropische Prinzip. Das heißt, damit wir existieren, so kann man das formulieren, haben die Naturkonstanten genau diese speziellen Werte. Nicht? Da ist diese Absicht dahinter. Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, nee, das ist ganz anders. Und das nennt man das schwache anthropische Prinzip. Da heißt es, weil wir existieren, stellen wir diese speziellen Werte fest. Wir sind immer da, jetzt messen wir diese Werte nach und dann stellen wir fest, das sind diese Werte. Nicht? Was ist da ein Besonderes dran? Ja, das Besondere ist aber immer noch, es bleibt das Rätsel dieser haarscharfen Feinabstimmung mit dem Ziel biologischen Lebens. Das verstehen Sie alle und sagen, wie kommen wir da raus? Und da gibt es nur eine dramatische Möglichkeit, wie man da vielleicht rauskommt. Man sagt, sorry, es gibt also nicht nur dieses eine Universum, sondern es gibt Milliarden von Universen, Milliarden von Urknallen. Und jedes Universum hat da sein Sammelsurium von Naturkonstanten. Und in einem dieser Universen, da haben wir gerade den 6er-Lotto. Da sind diese Zahlen genauso, wie wir sie hier vorfinden, nicht? Ja, das Problem ist, die Physik selber beweist, wir sind grundsätzlich nie in der Lage nachzuweisen, dass es Nachbaruniversen gibt. Das muss man glauben. Und für Physiker ist Glaube ein No-Go. Das ist also eine ganz schwierige Kiste. Ja, diese Multiversen-Hypothese. Nicht? Und die Physiker machen sich natürlich Gedanken darüber. Und ein ganz berühmter Physiker, das ist Max Tegmark, Physikprofessor am MIT, Massachusetts Institute of Technology, der sagt, es gibt nur 2 mögliche Erklärungen dieser Feinabstimmung. Erstens, die Multiversen-Hypothese stimmt. Die kann man aber prinzipiell nicht beweisen. Oder, und jetzt sagt ein Physiker, das Universum wurde von einem Schöpfer speziell für uns entworfen. Das sind die einzigen beiden Möglichkeiten. Und zunächst sind diese beiden Möglichkeiten 50-50. Nicht? Die muss man, in beiden Fällen muss man das glauben. Abgesehen davon, Klammer auf, als Christ kann man erkennen, dass es einen Schöpfer gibt. Aber wir sind jetzt noch im Bereich der Physik. Da guckt man nur einfach hin und konstatiert ganz kühl, okay, 50-50. Jetzt haben wir aber gesehen, in den letzten 20 Minuten, die Physik bestätigt eine Informationsquelle, die nach rechts tendiert. Nämlich, da gibt es einen Schöpfer, der alles speziell für uns entworfen hat. Das heißt, die Physik kommt indirekt über die Bibel zu dieser Information, sodass letztlich die Information rechts gewichtiger ist. Und deswegen habe ich extra ein Bild gesucht, wo die rechte Schale weiter nach unten ist. Das Gewicht ist größer. Das ist tatsächlich so. Das ist der Stand der Erkenntnis heutzutage. Das ist nicht mehr dieses Platte, die Bibel stimmt ja nicht. Ist ja alles Unfug. Sondern jetzt hat man 50-50. Und dann hat man diesen zusätzlichen Gewicht, dieses zusätzliche Gewicht durch die Physik selber, indem sie zumindest die naturwissenschaftlichen Aussagen der Bibel bestätigt. Kleine Unterbrechung.
Es ist schwül hier bei euch. Ne? Aber bei uns in Bremen ist es genauso.
Das ist der Klimawandel, nicht? Habe ich jetzt jemand geärgert? Okay. Jetzt kommen wir mal zu möglichen Folgerungen. Nach dem bisherigen haben wir gesehen, der Ursprung ist, wenn existent, außerweltlich. Das ist nicht im Rahmen von Raum und Zeit, denn Raum und Zeit wurde erst erschaffen von diesem Ursprung. Die Naturwissenschaft, die Physik, kann diese Frage daher nicht direkt beantworten, denn sie arbeitet nur an Raum und Zeit. Und vor dem Urknall war eben kein Raum und Zeit. Sie liefert aber, wie wir gesehen haben, indirekt Hinweise durch Beglaubigung der Bibel, die behauptet, die Antwort zu haben. Und diese Antwort erhält durch die Physik eine Unterstützung, die Feinabstimmung. Und diese Antwort lautet, der Ursprung ist ein personhafter Schöpfer, der uns beabsichtigt hat. Das heißt, dass Sie und ich auf diesem Planeten leben können und jetzt existieren. Dass wir hier sind, das wäre dann beabsichtigt. Jeder von uns ist eine Absicht dieses Schöpfers. Da kann man schon mal eine Gänsehaut kriegen, wenn man sich das wirklich überlegt. Und die Frage ist dann natürlich, was wäre denn diese Absicht? Was hat der Schöpfer mit mir für eine Absicht? Und das ist letztlich die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und es ist tatsächlich so, die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens ist die Hauptinformation dieser Informationsquelle, ist die Hauptinformation in der Bibel. Diese naturwissenschaftlichen Dinge, das sind wenige Seiten, die sind so hingeworfen und manchmal habe ich so den Gedanken, dass der Schöpfer es hingeworfen hat, dass wir dann später erkennen können, Donnerwetter, das hat ja schon gestimmt, nicht bevor wir die Naturgesetze rausgefunden haben, nicht, um uns so ein bisschen zu helfen. Das könnt ihr glauben, das ist in Ordnung, nicht? Denke ich manchmal. Aber die Hauptsache dieser Informationsquelle ist tatsächlich, wozu gibt es uns? Was ist die Absicht des Schöpfers mit uns? Und letztlich müsste man dann auch sagen, selbst wenn man aus der atheistischen Seite kommt, na, so einen gewissen Hinweis hat man, dass das glaubwürdig ist, nicht? Denn die naturwissenschaftlichen Dinge sind schon mal beglaubigt, dann ist vielleicht alles andere auch glaubwürdig. Ja, und meine Erfahrung ist, und sicherlich die von vielen hier, meine persönliche Erfahrung, ja, das ist glaubwürdig. Und jetzt kommt die letzte Frage, was ist denn dieser Sinn des Lebens nach dieser Informationsquelle? Ich war ein Sinnsuchender. Hängt vielleicht damit zusammen, ich bin in Namibia geboren und da gab es allerhand gewaltige Naturphänomene. Nicht die Wüste, wenn man da drin war, hat man das Gefühl, man ist auf dem Planeten, wirklich auf dem Planeten hier in diesem Weltall. Oder der namibianische Nachthimmel ist was völlig anderes als hier. Nicht? Der ganze Himmel ist übersät mit kristallklar funkelnden Sternen, die Milchstraße kann man ganz klar sehen und so weiter. Und das hat wahrscheinlich früh bei mir die Frage ausgelöst, was wird hier eigentlich gespielt? Was mache ich hier auf diesem witzigen Planeten, in diesem Weltall? Nicht? Deswegen studierte ich Physik. Ich dachte, damit wird mir alles, wird diese Frage erklärt. Mitnichten. Ich hätte es eigentlich vorher überlegen können. Nicht? Die Physik hat die Aufgabe, Naturgesetze zu entdecken, die Natur vorgibt. Und die urbar zu machen, sodass wir dann also einen Laptop bauen können oder ein Handy oder sonst was. Aber die Frage, woher kommen die Naturgesetze, das ist nicht ihre Aufgabe. Aber genau das wollte ich wissen. Woher kommen die denn? Also habe ich relativ früh die Physik in dem Sinne verlassen, dass ich gesagt habe, das hilft mir nicht weiter. Aber ich war trotzdem, ich bin immer noch immens fasziniert von der Physik. Ich habe es halt gerne weiter studiert. Aber ich habe mir gedacht, okay, da kommt es nicht her. Aber letztlich müsste die Antwort, wenn sie existiert, in meinem Bewusstsein landen. Also müsste ich vielleicht Methoden finden, wie ich das Bewusstsein erweitern kann. Und da gab es natürlich Methoden, auch damals in der Studentenstadt Göttingen. Und ich begann mit Cannabis zu experimentieren. besorgte mir das beste Zeug, das kam damals aus Afghanistan, und während meine Freunde da abdüsten in die Partys, ging ich in mein Kämmerlein, schloss die Tür hinter mir zu und experimentierte. Ja, das Ergebnis war zwar faszinierend, aber null, null, null Ergebnis. Die Rätselhaftigkeit wurde nur noch vertieft. Und zwar halluziniert man ja, zumindest aus meiner Sicht, mit dem Zeug nicht, sondern es ist so, als ob das Bewusstsein fokussiert wird. Wie unter einem Brennglas sieht man die Dinge, nicht? Man sieht sie, die ganze Kraft des Bewusstseins konzentriert sich auf wenige Punkte, und man sitzt vor einer Blume zum Beispiel und sagt, das gibt's doch gar nicht, die habe ich doch schon gesehen, aber so schön habe ich es noch nie gesehen. Oder Musik, ich bin Bach-Fan und höre gerne diese kontrapunktische Musik, nicht, wo die Instrumente so gegeneinander arbeiten, und das war früher für mich immer schwer auseinanderzuhalten, jetzt kann man das mühelos auseinanderhalten, nicht? Oder der Humor eines Witzes konnte es uns so packen, dass wir nicht mehr aufhören konnten zu lachen. Das war schwierig. Wir mussten uns ohrfeigen, damit das aufhört. Und das war alles ganz spaßig oder so, aber die Rätsel wurden vertieft. Und es führte zu Ängsten. Und deswegen würde ich immer sagen, Hände weg von Cannabis. Und zwar stellen Sie sich vor, Sie können ja dieses sensibilisierte Bewusstsein auch nach innen richten. Sie können sich selber mal abklopfen und gucken, was bin ich eigentlich für ein Typ. Und jeder von uns hat ja auch Defizite. Und jetzt stellen Sie sich vor, dass Sie diese Defizite wie unter einem Mikroskop sehen. Da kriegen Sie einen Schrecken. Oder waren wir ständig mit uns selber beschäftigt? Wir wurden nach innen gekehrt. Und es wurde immer schlimmer, je länger wir uns damit beschäftigten. Und dann setzten allmählich Ängste ein und Psychosen. Ich kriegte eine schwache Psychose. Und wenn Sie googeln, Cannabis, natürlich, das kann Psychosen hervorrufen. Und das ist einer der Gründe. Das heißt, das hat also nichts gebracht, und die Frage ist, wie kam ich da wieder raus? Denn wir haben ja immer wieder versucht, irgendwie in den Trip reinzugehen, vielleicht können wir was verbessern, vielleicht können wir uns selber verbessern. Aber das war immer eine Verschlimmbesserung, es wurde immer schlimmer. Und das war richtig kritisch. Und die Lösung war auf folgende Weise, ich sage das mal auf Englisch, the guru came to town. Das war der Guru Maharishi Mahesh Yogi und bot damals die Methode der transzendentalen Meditation an. Vielleicht kennt der eine oder andere das noch. Und in dem Moment, wo ich meditierte, wo ich initiiert wurde in diesen Zustand, da wusste ich, das ist der gleiche Zustand wie unter der Droge, nur schwächer. Okay, aber immerhin der gleiche. Und vor allen Dingen kostete der nichts. Die Droge war ziemlich teuer. Also habe ich mühelos gewechselt. Aber das Thema war das gleiche, nicht? Die Frage, was ist mit mir los und so weiter, die blieb, und es gab Leute, die sind an den Rand der Gesellschaft gespült worden, und ich hörte auch von solchen, die Selbstmord begangen haben. Über diesen Maharishi kam ich dann natürlich an die fernöstliche Weisheitslehre, wie zum Beispiel Buddhismus und so weiter und so fort, und das führte aber ins Nichts. Der Buddhismus sagt ja, du musst dich von allem lösen, denn wenn du da festhältst an dem Vergänglichen und das Vergängliche vergeht, dann fühlst du das als Leid. Also musst du dich von allem abwenden. Und der Zustand, der Zielzustand ist nichts. Dass du kein Glück, kein Unglück, kein Wollen, kein Nichtwollen, gar nichts mehr hast. Nirvana. Ja, das war nichts für mich. Und dann lernte ich schließlich eine sehr gut funktionierende Methode des Hellsehens. Es funktioniert tatsächlich, und ich weiß seitdem oder wusste seitdem, es gibt Außersinnliches. Und das Ganze führte dann, als ich da in Amerika war, wie ich eingangs erzählt hatte, zunächst mal, das Ganze, das war es nicht. Ich war ganz klar, das war keine Antwort. Aber dann schließlich in San Diego, damals in Amerika, sprach jemand mit mir ein einfaches Gebet und sagte, lies doch mal selber in die Bibel. Lies mal selber die Bibel. Und dann geschah es. Und da komme ich jetzt zum zweiten Teil. Nicht der Vorwurf, als Christ muss man glauben, das heißt Dinge blind für wahr halten, die man nicht beweisen kann. Ja, mitnichten. Denn was war passiert? Es war die größte Überraschung meines Lebens, als ich auf das Christsein gestoßen bin. Denn ich erkannte den Sinn, den diese Bibel erläutert und erfahrbar macht. Beruht nicht auf einem Blinden für Wahrheiten, sondern wie in der Physik auf Empirie, auf Erfahrung. Das wusste ich nicht. Man kann es nicht nachlesen. Es ist nicht zu finden in der Zugehörigkeit zu einer Ideologie oder Religion. nicht in regelmäßigen Besuchen ihrer Veranstaltung oder im Einhalten eines Wertekodexes oder in Meditationspraxis, sondern es ist zuallererst eine innere, unmissverständliche Erfahrung, eine Wahrheitsempfindung. Ich werde gleich noch dazu kommen, was das ist. Nämlich der Antwort auf die grundlegende Frage der Menschheit, der Frage nach dem Sinn des Lebens. Und wenn diese Erfahrung einsetzt, weiß man, dass man den Sinn gefunden hat. Ich konnte in dem Moment meine ganze esoterische Literatur wieder zurückbringen in den weihrauchgeschwängerten Bookshop, wo ich es erstanden hatte. Ich wusste, ich habe gefunden. Und man weiß, dass man es vorher nicht kannte. Das ist ganz erstaunlich. Da setzt eine Erfahrung ein. Auch wenn es am Anfang meist ganz schwach ist. Aber es wird immer stärker und stärker. Und für viele trage ich hier Rollen nach Athen. Christsein ist eben kein blindes Fürwahrhalten von Dingen, die man nicht beweisen kann. Das ist ein Missverständnis, was leider gewaltig verbreitet ist. Und deswegen gibt es Leute, die sagen, also geh mir weg mit dem Christsein. Weil sie ein falsches Christsein vor Augen haben. Die Frage ist, was erfährt man da? Und ich mache das mal anhand eines Gleichnisses. Und wie gesagt, ich trage Rollen nach Athen für viele, aber ich mache es trotzdem. Wir wissen ja, Liebe in der zwischenmenschlichen Beziehung ist zutiefst sinngebend, wenn die Beziehung gut ist, nicht? Zwischen Mann und Frau. Und das kann also auch Höhepunkte haben, wo man sagt, das ist es jetzt, das ist mein tiefster Sinn meines Daseins. Und sämtliche Chansons der Welt besingen ja die Liebe oder bejammern den Verlust derselben. Also es ist gar keine Frage, Liebe wird zutiefst als sinngebend empfunden. Und es ist auch eine Erfahrung. Es ist nicht etwas, was man in einem Buch lesen kann, dass es eben was Wunderbares gibt zwischen Mann und Frau, sondern man muss es erfahren. Die Erfahrung von Liebe und Geborgenheit im menschlichen Gegenüber. Und das kann zu der Frage führen, ob der tiefste Sinn des menschlichen Daseins nicht vielleicht die Erfahrung von Liebe und Geborgenheit in einem höchstmöglichen, personhaften Gegenüber sein kann. Nicht, das würde nicht einer gewissen Logik entbehren, der tiefste Sinn des menschlichen Daseins, Liebe und Geborgenheit in einem höchstmöglichen, personhaften Gegenüber. Und wenn man diesen Gedanken weiterdenkt, dann kommt man auf die Feststellung, dieser höchstmögliche personhafte Gegenüber, dieses Gegenüber, das könnte eigentlich nur der Schöpfer sein, der Schöpfer dieses Weltalls. Und jetzt möchte ich mal ein Bild mitbringen, um uns diesen Schöpfer ein bisschen anschaulich zu machen. Das ist eine Galaxie, die Andromeda-Galaxie. Die Andromeda-Galaxie besteht aus etwa 100 bis 200 Milliarden kontinuierlich feuernder Atombomben unaussprechlicher Gewalt. Und zwar wird in ununterbrochen reine Materie zerstrahlt in reine Energie. Also nach dieser berühmten Formel von Einstein, E gleich mc Quadrat. Nicht? Materie wird zerstrahlt in Energie. Und eine dieser kleineren Sterne, übrigens, die Sonne ist auch einer dieser kleineren Sterne. Die zerstrahlt 4 Millionen Tonnen Wasserstoff. Und das entspricht der Sprengkraft von 6 Milliarden der größten Atombomben, die Amerikaner jemals gebaut haben. Und das passiert jede Sekunde. Während wir hier sitzen, sind auf der Sonne noch 4 Millionen Tonnen Wasserstoff. Die sind jetzt futsch, forever. Jetzt sind 8 Millionen Tonnen. Putsch, jetzt 12 und so weiter mit dem Takt der Uhr durch die Jahrtausende. Und die Physiker sagen, da ist noch genug Sprit auf der Sonne für die nächsten 4 Milliarden Jahre. Und das haben wir hier 100 bis 200 Milliardenfach in dieser Galaxie. Was ist das für eine unvorstellbare Sinfonie? Was ist das für eine Wasserstoffverschwendung sozusagen? Aber was ist das für eine Energieentfaltung? 6 Milliarden Atombomben pro Stern und das 100 bis 200 Milliarden Mal. Und das passiert nicht nur in dieser Galaxie, sondern es gibt 100 Milliarden weitere. Was ist das für ein Schöpfer? Hier geht es um die Erfahrung von Liebe und Geborgenheit in diesem. Wenn das Realität wäre, ja, dann wäre alles in Ordnung. Wenn dieser Schöpfer, der diese gewaltige Geschichte hier produziert hat, mich kennt und sagt, ich habe dich lieb und alles ist in Ordnung, bei mir bist du geborgen, ja, das wär's. Das wäre gigantisch. Genau das wär's. Und genau das beinhaltet diese Erfahrung. Viele Christen erleben das am Anfang vielleicht nicht in dieser Intensität, aber das entfaltet sich, wenn man gut weiterlebt, immer stärker und stärker zu dieser Erkenntnis. Nicht? Man weiß dann, dass es den Schöpfer gibt, das ist Nummer eins. Also man muss es jetzt nicht so mühselig herbeidiskutieren, wie ich es eben gerade gemacht habe, sondern man weiß es dann. Und erfährt in ihm eine endgültige Liebe und Geborgenheit. Ich nenne das die innere Sinnfindung. Wie gesagt, Liebe und Geborgenheit ist schon mal sinnfindend, sinnstiftend zwischen Mann und Frau. Aber wenn das von dem Schöpfer kommt, der wirklich totale Liebe ist und sagt, Albrecht, ich liebe dich unkonditioniert, ohne Vorbereitung, einfach so, ja, dann ist alles in Ordnung. Als das bei mir einsetzte damals in Amerika, da sagte ich, ja, mein Leben ist jetzt gebombt. Mein Leben ist gebombt. Meine Freunde sagten, was ist mit dir los? Mein Leben ist gebombt. Da kann die Decke über meinem Kopf zusammenkrachen, das macht mir überhaupt nichts aus. Da kann mir grundsätzlich nichts mehr passieren. Ich nenne das die innere Sinnfindung. In dem Moment, wo das einsetzt, da hört die Suche nach dem Sinn auf. Man weiß, dass es das nicht. Ja, und dann daraus, aus der Erfahrung dieser Liebe, folgt zunehmend, ich sag mal, ein Verhalten in ego-befreiter Liebe. Und da erfährt man eine weitere Sinngebung. Also wenn man Menschen mal was Gutes tut, nicht, wenn man ihnen in Liebe begegnet und ihm hilft und so weiter, und das ist nachhaltig, da weiß man, da hat man was Sinnvolles gemacht. Das möchte man ja ohnehin. Alle Menschen möchten ihren Nächsten in Liebe begegnen. Aber häufig wird das überlagert durch das Ego. Ich mache mal ein Beispiel. Man lügt ja ab und zu mal. Und Lüge ist ja noch nicht gerade Liebe. Nicht? Es verletzt letztlich. Warum lügt man? Man lügt, weil man Angst hat, dass wenn die Wahrheit ans Licht kommt, es einem schaden könnte. Wenn man jetzt aber in dieser Geborgenheit bei dem Allerhöchsten ist, dann kann man sich's leisten, die Wahrheit zu sagen. So funktioniert das. Zunehmend wird sozusagen die Kraft des Egos neutralisiert durch die Liebe in den Armen dieses Schöpfers. Und das geht bis hin zur Feindesliebe. Das kann ich jetzt nicht weiter vertiefen, aber es funktioniert genauso. Der sich in dieser Liebe weiß, der hat einen ganz anderen Blickwinkel. Er sieht den Aggressor, aber er sieht Menschenskinder, der bräuchte das eigentlich auch. Der ist ja nur so aggressiv, weil er also diesen Sinn noch nicht hat, weil er noch nicht geborgen ist, weil er die Liebe noch nicht erfährt. Nicht? Und plötzlich hat man eine Art Retterliebe für den Menschen, so funktioniert das. Und wie gesagt, in diesem äußeren Verhalten, das aber folgt aus der inneren Erfahrung, die ist Nummer eins, und dann folgt das äußere Verhalten, da findet man eine zweite Sinnfindung, das ist die äußere Sinnfindung, nenne ich mal. Man hat damit den Sinn des Lebens gefunden. Also man erfährt die Liebe Gottes und gibt diese Liebe weiter. Und das wird in der Bibel von A bis Z thematisiert. Nicht? In theologischen Abhandlungen, in Gleichnissen, in Geschichten von Königen und so weiter. Und in ganz kurzen Sätzen. Und der kürzeste Satz, der das besagt, ist gleich am Anfang in der Bibel. Da heißt es, Gott schuf den Menschen sich zum Bild. Das ist nicht das Bild einer physischen Entität, also alter Mann mit Bart, sondern das Bild des Wesens des Schöpfers. Und das Wesen ist Liebe. Und wenn wir das Bild dieser Liebe sein wollen, müssen wir die erstmal selber erfahren. Das ist logisch. Das muss erst kommen und dann kann man es weitergeben. Und so funktioniert das sogenannte Christsein. Das habe ich nicht gewusst. Ich bin evangelisch getauft und konfirmiert, gelegentlich mit meinen Eltern in die Kirche gegangen, aber das habe ich tatsächlich, muss ich sagen, ich war vielleicht in den falschen Gottesdiensten, aber das habe ich nie von der Kanzel gehört. Darum geht es. Ja, Frage ist, kann man das erfahren? Viele von Ihnen sagen, ja, das kann man erfahren, das erfahre ich. Aber vielleicht für solche, die es noch nicht kennen, und dann bin ich auch gleich fertig, die Voraussetzung, damit man das erfährt, kann man sich auch leicht herleiten, wieder an so einem Gleichnis. Nicht, wir wissen, in Beziehung sollten gegenseitige Verletzungen ausgeräumt sein, nicht um eine ungetrübte gegenseitige Liebe zu ermöglichen. Nicht? Wir kappeln uns ja immer mal, aber das sollte dann ausgeräumt werden. Man soll sich da aussprechen, dann fließt die ungehinderte Liebe weiter. Und genauso ist es hier mit dem Schöpfer. Alles Unrecht, das wir anderen Menschen und damit letztlich ihrem Schöpfer zufügen, alle Lieblosigkeit, Ungerechtigkeit und Lüge, also was die Bibel subsumiert unter Schuld, das muss erst ausgeräumt sein. Alle Schuld muss bezahlt sein, um die uneingeschränkte Liebe des Schöpfers erfahren zu können. Nicht? Das ist im Grunde genommen logisch aus unserer persönlichen zwischenmenschlichen Erfahrung. Und die Frage ist jetzt, wie kriegt man seine Schuld los? Nicht? Ja, wie wird man seine Schuld los? In den Religionen, und ich sage jetzt mal schon gleich vorab, Christsein ist im tiefsten keine Religion. In den Religionen wie Judentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus und so weiter, da geschieht die Vermeidung von Schuld zunächst mal durch Einhalten religiöser Gesetze, nicht so gut wie es geht. Und die Bezahlung der Schuld, die erfolgt zum Beispiel durch Almosen. Nicht? Da hofft man, dass man auf diese Weise dann seine Schuld abbezahlt. Oder durch Selbstkasteiung. Oder durch Tieropfer. Die Azteken machten sogar Menschenopfer. Oder die Hindus taten im Ganges, um ihre Sünden abzuwaschen. Nicht? Die versuchen es auf diese Weise. Und jetzt kommt der Hammer. Letztlich, das ist schon erstaunlich. Die Bibel sagt, das geht alles nicht. Und die Frage ist, also nochmal, kein Mensch kann durch eigene Anstrengung seine Schuld in der erforderlichen Qualität loswerden. Die Frage, warum nicht? Und jetzt schauen wir wieder auf diese Galaxie. Der Schöpfer, der das geschaffen hat und 100 Milliarden weitere, so gewaltig er in seiner Schöpferkraft ist, so gigantisch, so ein Maßstab, so heilig ist er letztlich. Da kommt keiner ran. Das kann man gar nicht erst versuchen. Das geht nicht. Zumindest die einzige Informationsquelle, die das sagt, ist die Bibel. In allen anderen Religionen ist es möglich, potenziell zumindest, du kannst da hinkommen, wenn du dich nur anstrengst oder meditierst oder wie auch immer. Die Bibel sagt, sorry, das geht nicht. Der Maßstab Gottes ist einfach zu groß. Nicht? Und die Bibel sagt dir zum Beispiel, du musst nur gesagt haben, du Idiot, zu jemandem. Dann reicht das schon. Dann ist schon die Trennung da. Da kommst du nicht zu diesem Schöpfer. Sein Maßstab ist so gewaltig. Wenn du mit ihm zusammen sein willst, wenn du seine unvoreingenommene Liebe erfahren willst, dann muss alles weg. Und zwar in einem Maßstab, in einer Tiefe, die du niemals hinkriegst. Keiner kann seine Schuld durch eigene Anstrengung bezahlen. Und die Frage ist, wie geht es denn dann? Es bleibt eigentlich nur eine Lösung. Wenn kein Mensch das kann, dann bleibt eigentlich nur einer übrig und das ist der Schöpfer selber. Frage ist, macht er denn das vielleicht stellvertretend für alle Menschen? Das tut er. Das ist die frohe Botschaft, das Evangelium. Er bezahlt es selbst. Und zwar dort, wo die Schuld angefallen ist, also nicht auf der Ebene von Tieren vielleicht oder auf der Ebene von Engeln oder sowas, sondern auf der Ebene von Menschen. Dort ist die Schuld angefallen. Das heißt letztlich in einem Menschen. Wesensmäßig in einem Menschen muss der Schöpfer in ihm diese Schuld selbst tragen. Das Gericht darüber selbst tragen. Und die Frage ist, was ist denn das für ein Mensch? Was muss denn der für Eigenschaften haben? Und man kann sich überlegen, mindestens drei Eigenschaften. Die erste Eigenschaft, er muss ohne Schuld sein, damit man nicht denkt, er bezahlt ja nur seine eigene Schuld und nicht etwas stellvertretend meine. Dann muss er sich schon beglaubigen, dass er vom Schöpfer kommt, dass der Schöpfer wesensmäßig in ihm ist, indem er zum Beispiel die Naturgesetze außer Kraft setzt. Nicht zum Beispiel Wasser zu Wein verwandelt oder Brot vermehrt oder auf dem Wasser geht oder sowas, also was wir als Wunder bezeichnen. Das müsste möglich sein, das müsste er zeigen können. Und dann müsste er nach vollbrachter Tat wieder zu seinem Schöpfer sein, auferstehen. Frage ist, ob es diesen Menschen gibt. Den hat es gegeben. Den kennen wir. Und seine letzten Worte waren ausgerechnet, es ist alles bezahlt. Im Griechischen steht da das Wort Tetelestai, das kann man auch übersetzen mit es ist alles vollbracht. Aber damals wurde es in dieser römischen Zeit damals unter bezahlte Rechnung geschrieben. Es ist alles bezahlt. Und das gilt für jeden Menschen auf diesem Planeten, auf jeden von uns. Auf jeden, der hier sitzt und das vielleicht noch gar nicht kennt. Auch für ihn ist alles bezahlt. Vom Schöpfer selber. Und diese Bezahlung ist perfekt. Da bleibt nichts übrig. Das ist das Grandiose. Man braucht sich nicht mehr anzustrengen. Es ist alles bezahlt. Und das ist das gewaltigste Ereignis auf diesem Planeten. Und es ist die zentrale Information dieses Vortrages, insbesondere für solche, die das vielleicht noch nie gehört haben, wie ich, bis zu meinem 25. Lebensjahr. Keine Ahnung, was Jesus Christus ist. Als Physiker war mir klar, ein Schöpfer muss es da geben, aber wer ist Jesus? Das ist es. Nicht umsonst hat er gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat den Weg frei gemacht. Er hat den Weg frei geschossen, sozusagen. Er hat das Gericht auf sich selbst genommen, sodass wir das nie erleben müssen. Und wenn es hier jemanden gibt, der das auch noch nicht wusste, wie ich bis zu meinem 25. Lebensjahr, und jetzt zum ersten Mal sagt, Menschenskinder, das habe ich nicht gewusst, das ist ja neu, aber das verstehe ich jetzt, dann hätte sich dieser Vortrag gelohnt. Das ist der Grund. Und deswegen ist Christsein eben keine Religion in dem oben genannten Sinne, wo man sich anstrengen muss, sondern Gott sagt, das schaffst du nicht, ich mache selber für dich. Ich nehme dir die Schuld weg. Ja, und dann bleibt im Grunde genommen nur noch die Frage übrig, wie erfasst man das eigentlich konkret für sich? Also das Angebot der sogenannten Vergebung ist jetzt da für jeden, aber wie mache ich das urbar für mich? Kann ich das erfahren? Ja, und zwar war das für mich auch sehr wichtig eigentlich, wie das geht. Ich hatte ja eingangs gesagt, also ich habe immer den Verdacht, die Christen werden dadurch definiert, dass sie glauben, blind für wahr halten, Punkt, mehr nicht. Da sage ich, das ist nichts für mich. Aber es ist was anderes. Diese Vergebung ist ja ein geistiges Geschenk. Und das müsste man irgendwie geistig in Empfang nehmen. Man müsste es auspacken können, aber das ist ja ein geistiges Geschenk. Das heißt, man kann es nicht mit physischen Händen auspacken, wie ein Weihnachtsgeschenk, sondern man bräuchte eine Art geistige Hand, mit der man es erfassen kann. Frage ist, haben wir so eine geistige Hand? In der Tat. Das ist der Glaube. Der Glaube ist nicht das Endprodukt eines Christen sozusagen, sondern der wichtige Anfangspunkt. Er führt zu der Erfahrung der Bereinigung. Glaube ist der Zugang, nicht das Endprodukt. Und dieser Glaube artikuliert sich letztlich, indem man diese Vergebung glaubt. Das kann man mental machen, indem man jetzt denkt, ich glaube das. Aber Gedanken sind flatterig, es ist besser, man spricht es. Und sprechen ist ein Gebet in diesem Fall. Ja, übrigens, bei Kolumbus war es genauso, nicht? Der glaubte, dass da hinten Land ist und fuhr erst mal los, ohne was zu sehen. Und schließlich transportierte ihn der Glaube in die Erfahrung, da ist Land. Und so genauso ist das hier, nicht? Ja, und dieses Sprechen ist letztlich nichts anderes als ein Gebet. Und das ist seit 2000 Jahren immer das Gleiche. Man kann es ausschmücken, das kann länger sein, kann man was dazu addieren und so weiter, aber das Wesentliche ist immer Folgendes, Herr Jesus, ich bekenne, dass ich viel Unrecht getan habe. Man muss diese Barriere, die sozusagen Gott an einer ungehinderten Liebe hindert, diese Barriere, die muss man anerkennen. Ich habe auch viel Unrecht getan. Bitte vergib mir. Und jetzt kommt der Glaubensschritt, danke, dass das jetzt geschehen ist. Man erfasst das im Glauben, das ist am Anfang vielleicht mal sehr mini, dieser Glaube, aber das reicht, der Schöpfer schaut ins Herz, der weiß, was man meint, das reicht dann. Und komm nun in mein Leben und führe mich von nun an. Dann setzt die Erfahrung ein. Bei mir war das so, ich habe das bei vielen, vielen Menschen persönlich miterlebt, die ich dahin führen konnte, und das sind die Geschichten, die man eben seit 2000 Jahren immer wieder hört. Anfangs ist es meist ganz sanft, aber dann immer stärker als Wahrheitsempfindung. Das war mir auch sehr wichtig. Ich komme ja aus der Esoterik und dachte, das ist irgendwie so eine kosmische Schau, so Lichterscheinung und sonst was alles. Nee, das ist eine Wahrheitsempfindung. Ich war zuerst fast enttäuscht, aber der Inhalt dieser Wahrheitsempfindung ist gewaltig. Alles, was mich trennt von diesem Schöpfer, ist weg. So wie ich hier stehe, passt zwischen mich und diesem Schöpfer kein Blatt mehr. das ist gewaltig. Und das gilt für jeden von uns, der diese Erfahrung auch hat. Und man weiß dann, man hat den Sinn des Lebens gefunden. Diese Erfahrung wünsche ich natürlich allen. Und wie gesagt, sie ist nur dieses eine Gebet entfernt. Nämlich, ich zitiere es nochmal. Herr Jesus, ich bekenne, dass ich viel Unrecht getan habe. Bitte vergib mir. Danke, dass das jetzt geschehen ist. Und komm in mein Leben und führe mich von nun an.